ARD.
Es gab eine Petition 2016 von irgendwelchen Kartoffelfreunden, die gesagt haben, wir finden das unfair, dass 90% der Kartoffelnamen weiblich sind. Wir würden gerne auch männliche Namen bei den Kartoffeln haben.
Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, bei einer Kartoffel, die Jochen heißt, würde ich nicht so gerne zugreifen wie bei einer, die Gunda heißt. Also
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mokwitz.
Power, Kraft. Mein Name ist Jeremy Fragrance. Heute geht es um die Frage, Gülle im Flakon, hat das Zukunft oder nicht? Nein, hier ist euer Lieblingspodcast 63 Hektar mit der einzigartigen, oft kopierten, doch niemals erreichten, heute sehr bunt angezogenen Maya Mokwitz.
Hi Kuhlage. Je dunkler es draußen wird und je grauer, desto bunter ziehe ich mich an.
Ja, das sieht fast ein bisschen selbstgemacht aus.
Und ich erfülle zum ersten Mal deine Vorstellung von, wie sieht eine Bäuerin aus? Ich habe heute eine Latzhose an.
Das würde mir nie in den Sinn kommen, in solchen Klischees zu denken. Aber ist das so? Wahrscheinlich ist es praktisch in Latzhosen, ne?
Ich mag das einfach. Ja, genau. Muss man sich nicht großartig Gedanken machen, ist einfach angezogen.
Okay.
Willst du auch noch erzählen, was du anhast?
Ja, ich hab keine Latzhose an. Ich hatte das letzte Mal als Siebenjähriger eine Latzhose an.
Ja.
Und es hat mich genervt, weil man auf Toilette so lange braucht.
Ja, das ist so.
So.
Willst du dich auch noch kurz vorstellen? Sorry, das haben wir jetzt übergangen.
Ich bin Andreas Kuhlage. Ich bin Agrarlaie, aber ich habe schon sehr viel dazugelernt.
Ja, schön.
Ich habe zu Hause Tritikale geübt. Gut, ne?
Sehr gut, du hast jetzt aber weit ausgeholt. Ich glaube, das war in der 5. oder 6. Folge und jetzt sind wir schon bei der 12. oder 11.
Ja, wir sind mitten im Herbst. Eigentlich sind wir schon Ende Herbst, muss man fast sagen. Wenn ich so durch die Landschaft fahre und mir die Felder angucke, dann denke ich so, Mensch, ab jetzt liegen die ganzen Landwirte zu Hause in der Hängematte, legen die Füße hoch, weil da draußen ist ja nichts mehr zu tun. Aber es stimmt wahrscheinlich nicht.
Du grinst ganz verschmitzt. Und ich schwitze schon, wenn du so frech immer bist. Nee, das ist natürlich nicht so. Wir sind immer noch beschäftigt mit der Ernte, zum Beispiel gerade bei den Zuckerrüben oder bei der Kartoffel, die wir ja alle das ganze Jahr über essen wollen.
Das ist heute unser Thema. Die Kartoffel. Es geht aber nicht um die Kartoffel, der Deutsche, der gemeinhin so auch als Kartoffel bezeichnet wird, sondern es geht um Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei, Kartoffelbrot, Kartoffelkeller, Kartoffelnase, Kartoffelschnaps gibt es auch.
Stimmt.
Alles Mögliche macht man aus Kartoffeln.
Wollen wir noch ganz kurz, ich weiß, wir haben jetzt schon einige Folgen aufgenommen, aber ich finde es trotzdem mal nett, wenn wir noch einmal erklären, bei welchem Podcast wir hier gelandet sind.
Mhm.
Und zwar bei 63 Hektar, das ist ein Landwirtschaftspodcast. Und wir heißen 63 Hektar, weil?
Weil der durchschnittliche Hof in Deutschland 63 Hektar groß ist, also der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb.
Ja, genau. Und ich wollte unbedingt auch noch mal eine Hörermail vorlesen. Okay, eigentlich habe ich mal gehofft, dass du was vorliest. Ich habe es dir auch zugeschickt. Willst du es vorlesen, Kuhlage? Weil du bist so gut im Lesen.
Das stimmt nicht.
Muss mich da mal zusammenreißen.
Pass auf, ich probier's mal. Moin Maya, moin Kuhlage. Ich bin eine Neuhörerin eures Podcastes und habe jetzt alle Folgen nachgehört. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich 3 Traktoren vor mir und ich habe sie mit ganz anderen Augen gesehen. Das ist schön, wir haben das mal erklärt, ne? Warum Traktoren unterwegs sind und dass die das nicht machen, um uns zu nerven, uns Autofahrer, sondern weil das sein muss. Sie schreibt weiter. Vielen Dank für euren Input. Ich gehe jetzt mit anderen Augen durch den Supermarkt und verstehe die Hintergründe viel besser. Was ich noch interessant fände, wäre ein Blick auf die Bürokratie auf einem Hof. Maya hatte ja erzählt, dass ihre Mutter das macht. Vielleicht könnt ihr da ja mal eine Folge drüber machen, vielleicht mit Mayas Mutter. Oh, das ist eine gute Idee. Vielen Dank für den tollen Podcast. Freue mich auf weitere Folgen. Viele Grüße, Swantje. Swantje, vielen Dank für die tolle Nachricht.
Echt, Swantje, tausend Dank und schön, dass du da neu dazugekommen bist. Ich finde, wir können jetzt eigentlich aufhören, ne? Wenn da irgendwie mehr Verständnis ist und jetzt die Treckerfahrer auf der Straße nicht mehr nerven, haben wir doch schon mal einiges geschafft.
Ja, und wenn man so für so eine gewisse Bewusstseinserweiterung beim Einkaufen gesorgt hat bei Verbrauchern. Im Prinzip haben wir unsere Mission erfüllt.
Genau, und ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, Kuhlage. Ich finde immer, du stellst richtig interessante Fragen, auf die ich jetzt gar nicht gekommen wäre. Das merke ich immer in der Vorbereitung, wenn wir uns so ein bisschen absprechen, was könnte man zu dem und dem Thema machen. Wenn du da deine Fragen immer vorstellst, dann denke ich so, hä? Okay, das willst du wissen. Deswegen ist es auch ein ganz, ganz großer Beitrag von dir.
Das ist ja blöd, das kann man doch nicht im Ernst fragen. Nee, aber ich bin gestern auch noch durch den Supermarkt gegangen und bin an der am Kartoffelregal stehen geblieben, weil ich wusste, wir werden heute über Kartoffeln reden und habe immer angeguckt, was es da so gibt. Und es ist wie in jedem deutschen Supermarkt, es gibt von allem, wie ich finde, wieder mal viel zu viel. Und
hast du aufs Ursprungsland mal geguckt, wo die überall herkommen? Ich denke mal, du wirst nicht nur welche gefunden haben aus Deutschland. Deswegen frage ich.
Tatsächlich hieß eine Kartoffelsorte tatsächlich Madeira. Mhm. Und da dachte ich mir, wäre unwahrscheinlich, wenn die aus Braunlage kommen würde. Also.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Name was mit dem Ursprungsort zu tun hat, aber auf jeden Fall ist es so, dass auch in Deutschland Kartoffeln aus Ägypten oder Israel angeboten werden. Deswegen hier schon mal ein kleiner Appell, den werde ich bestimmt noch mehrmals wiederholen. Ich freue mich immer, wenn man darauf schaut, dass man regional Kartoffeln einkauft.
Okay.
Zumindest aus Deutschland.
Eigentlich kommt die Kartoffel ja aus Südamerika, also wir müssen nicht bis dahin fahren, um regional angebaute Kartoffeln zu kaufen. Ja. Gibt es ja auch.
Aber es ist witzig, ne? Wir sagen immer hier, wir deutschen Kartoffeln, dabei kommt sie endlich aus Südamerika.
Ja, und du glaubst gar nicht, was der größte Kartoffelhersteller bzw. Kartoffelproduzent der Welt ist. Was glaubst du?
Kommt aus Südamerika, oder?
Nee.
Dann sag.
Volksrepublik China. 94 Millionen Tonnen im Jahr.
Wow, okay.
Dann Indien, dann die Ukraine, dann die Vereinigten Staaten, dann Russland und dann kommt schon Deutschland. Ein südamerikanisches Land ist überhaupt nicht unter den Top 20. Also die haben ihren Innovationsvorsprung als Erfinder der Kartoffel leider abgegeben.
Okay, da war ich jetzt geblendet, weil ich habe ja mal in Chile auf einer Kartoffelfarm gearbeitet, deswegen.
Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, Peru auf Platz 14, aber das ist der einzige Vertreter. Darüber werden wir reden, über vieles andere und du hast hoffentlich eine kleine Rubrik für mich mitgebracht.
Ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache es heute mal ein bisschen einfacher. Ich will dir ja auch Erfolgserlebnisse schenken.
Boah, das deswegen, ist so würdelos.
Oder hoffentlich moderiere ich das jetzt nicht falsch an, aber die Wahrscheinlichkeit könnte hoch sein.
Wenn ich es jetzt verkacke, das wäre so eine Demütigung für mich.
Das wäre wirklich. Okay, kennst du eine Rübenmiete?
Rübenmiete?
Ja.
Ja, klar. Das ist auf den Quadratmeter hochgerechnet die Miete, die eine Rübe zahlen muss für das Verbleiben im Erdreich, bis sie ausgewachsen ist.
Beim Bauern.
Nee, eine Rübenmiete ist, wenn die Rüben aus dem Boden herausgeholt wurden, dann werden sie in so Mieten gestapelt. Die sind, ja, manchmal sind die so kegelförmig, manchmal sind die auch so längsförmig.
Sehr gut, siehst du?
Gut,
herzlichen,
ne?
Glückwunsch. Ich würde dir gerne High Five geben, weil wir sitzen zu weit auseinander.
Mach ich selber.
Genau, das ist eine Zwischenlagerung von der Zuckerrübe. Aber warum denkst du denn, holen wir die aus der Erde, wenn wir die dann erstmal in so eine Reihe legen? Was macht denn das für einen Sinn? Wieso lassen wir
überhaupt
die nicht
keinen.
Einfach?
Es macht überhaupt keinen Sinn, wie so vieles, was ihr Landwirte macht, gar keinen Sinn macht. Ihr macht das einfach, um uns Städter zu verwirren. So, wir fahren da vorbei und denken uns, oh, bestimmt haben die sich da was dabei gedacht. Und die Bauern und Landwirte sitzen hinter der Miete und lachen sich kaputt, weil die Städter grübeln.
Hast du da echt schon mal drüber nachgedacht? Das freut mich.
Vielleicht habt ihr keinen Platz. Oder die müssen dann draußen bleiben, weil ihr nicht genug Scheunenlagerungsfläche habt? Sollen die da noch reifen oder so? Ist das irgendwie, entsteht da Wärme, wenn die sich aneinander kuscheln und dann gibt es nochmal so ein bestimmtes Aroma oder mit Zucker oder so?
Du müsstest dich jetzt beobachten, wie du hier die Zuckerrübe nachmachst.
Wenn ich denke, dann denkt mein ganzer Körper bis in die Fingerspitzen, weil mein Gehirn reicht nicht aus.
Nee, eigentlich ist die Zuckerrübe. Wird da gelagert, aber leidet so ein bisschen eigentlich darunter, denn je kälter es wird, desto mehr kostet es ihr der Zuckergehalt. Wir machen das, damit wir schon auf dem Feld die Folgefrucht einsehen kann, denn je später wir die Zuckerrübe ernten würden, desto später kommen wir auch aufs Feld, um dann überhaupt noch irgendwie ein Getreide auszusehen. Und deswegen holen wir die Zuckerrübe schon raus, damit wir das Feld wieder beackern können, grubbern können oder wie auch immer die Bodenbearbeitung vorher aussieht, um dann zum Beispiel Winterweizen auszusehen.
Aber ist die dann schon fertig quasi?
Was denn, die Zuckerrübe?
Ja.
Ja, genau. Wir müssen ja, es gibt ja noch ganz, ganz wenig Zuckerrübenfabriken. Finde ich übrigens ein richtig süßes Kinderwort. Fabrik. Und wir müssen uns da abstimmen, damit nicht alle auf einmal zum perfektesten Zeitpunkt die Zuckerrüben dahin bringen. So kann die Zuckerrübenfabrik gar nicht arbeiten. Deswegen gibt es unterschiedliche Termine, die man bekommt, an denen man zuliefern darf. Und deswegen gibt es meistens, also es gibt mehrere Termine, ne, wie ich gerade eben meinte, aber es gibt einen frühen, mittleren und einen späten. Und so versucht man, dass die Zuckerrübenfabrik auch über eine längere Zeit ausgelastet ist.
Ah, du hast ja mir eine Zuckerrübe mitgebracht. Aber erstmal, das mit der Miete habe ich richtig beantwortet.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Dankeschön. Kommt nicht allzu oft vor, deswegen feiere ich mich natürlich heute auch die ganze Zeit. Du hast mir eine Zuckerrübe mitgebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Supermarkt gestern vergeblich nach Zuckerrüben gesucht. Warum gibt es keine Zuckerrüben im Supermarkt zu kaufen?
Ja, weil wir das ja noch zu Zucker verarbeiten, ne?
Aber kann man aus Zuckerrüben nicht vielleicht auch noch andere Sachen machen? Kann man vielleicht irgendwie Zuckerrüben-Eintopf machen oder Zuckerrüben?
Also wenn die Frage ist, ob man Zuckerrüben roh essen kann,
ja,
kann man.
Das wollen wir doch mal ausprobieren.
Deswegen habe ich dir da auch schon mal ein Messer beigelegt. Kannst du gerne mal aufschneiden. Die Zuckerrübe gehört zur Pflanzenfamilie der roten Beete.
Oh. Das ist hier richtig. Das Messer so stumpf oder die Rübe ist hart. So, also jetzt habe ich die aufgeschnitten. Sieht ein bisschen aus wie Kohlrabi. Also eher weiß, finde ich.
Überrascht dich das?
Ja, ich hätte sie eher so ein bisschen so rötlich-braun verortet, weil darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, weil ich denke ja, aus der Zuckerrübe wird auch so der braune Zucker gemacht.
Ist auch so, ja.
Aber warum ist sie dann weiß? Und der Zucker wird dann...
Wenn wir die Zuckerrübe ernten und zur Zuckerrübenfabrik bringen, dann wird sie ja da noch zerkleinert, zermahlen, zerquetscht und am Ende entsteht dann so ein Sirup, so ein Zuckersirup. Und je mehr wir den trocknen und reinigen, desto reiner wird der Zucker am Ende. Genau, frei von dieser Melasse, von diesem Zuckersirup. Und brauner Zucker ist einfach eine Zwischenstufe bis zum weißen Zucker, der natürlich noch mehr gereinigt wurde.
Okay, und ist der braune Zucker jetzt per se besser? Weil in manchen Rezepten lese ich dann, bitte braunen Zucker verwenden. Und ich denke dann immer, ja, bestimmt ist der nicht so kalorienhaltig, bestimmt ist der...
Der hat einfach noch mehr Mineralstoffe, weil der nicht so krass gereinigt wurde.
Ah. Ja. So, ich werde jetzt zum allerersten Mal an einer Zuckerrübe lecken. Und wenn die nicht wirklich sausüß ist, Maja, dann wäre ich böse. Achtung. Also sie riecht tatsächlich so ein bisschen wie rote Beete.
Ja. Willst du mal ein Stück abschneiden am Rand? Da kannst du ja so ein bisschen...
Und kann man das... Die kann man dann essen.
Die kannst du wirklich essen. Wie gesagt, manche Leute, ich war es noch nicht, schneiden sich das auch in einen Salat. Und man könnte sie auch, wenn man wollen würde, so ein bisschen wie so eine Süßkartoffel auch braten und backen. Also ist einfach nur nicht lecker. So bekannt.
Schmeckt wirklich wie Kohlrabi in süß.
Ja, finde ich auch.
Also ich muss sagen, ich finde es schade, dass es das nicht im Supermarkt zu kaufen gibt, weil so als Snack zwischendurch könnte man das doch gut mal so ein bisschen essen.
Ja, da gibt es ja schon ganz viel, was da so angeboten wird. Ich wette, wenn wir das in deutschen Supermärkten hätten, dann schon vorgeschnitten, damit man nicht wie du da mit einem großen Messer kämpfen muss. So wie jetzt auch schon die Kürbisse so vorgeschnitten und eingeschweißt irgendwo in der frischen Theke liegen.
Das Schlimmste, vielleicht, was ich mal gesehen habe, war Bananen in so Plastikfolie. Ja. Also Zuckerrübe. Ich muss sagen, ich bin schon jetzt Fan und möchte ein Plädoyer auf die Zuckerrübe halten. Leute,
Weißt du denn, warum Niedersachsen so das Land der Zuckerrüben ist oder warum hier vor allem so viele Zuckerrüben angebaut werden?
Weil wir selber so süß sind, oder?
Bestimmt, das ist der Grund.
Vielleicht ist der Boden besonders gut hier?
Ja.
Noch was?
Was braucht die Pflanze noch?
Wasser?
Ja, genau, die klimatischen Bedingungen. So.
Ich weiß nicht.
Waren schon mal zwei wichtige Punkte, genau. Der Boden ist hier so nährreich, dass die hier gut wachsen.
Ah.
Wir haben ja auch einfach aus der Tradition heraus schon viel Erfahrung. Also zum Beispiel wir in der 11. Generation, wir machen schon ganz, ganz lange Zuckerrüben. Und wir haben ja auch sozusagen die Verarbeitungsmöglichkeiten. Ne? Die Zuckerrübenfabriken, die noch erreichbar sind, werden zwar immer weniger und die Wege immer länger. Früher haben wir die Zuckerrüben auch noch selber gefahren zur Zuckerrübenfabrik mit einem Trecker. Jetzt bei den Strecken, die da zu fahren sind, kommen richtige LKWs.
Die holen die ab.
Die holen die ab. Was glaubst du denn, wie viel Zuckerrüben man braucht für ein Kilo Zucker?
Also für alle, die das jetzt nicht sehen können, das sind ja alle, die jetzt nur zuhören. Das Ding ist so groß wie, also ein bisschen größer als ein Handball, würde ich mal sagen. Also ein bisschen länglich, so spitz.
Ich sag mal so wie so ein Spitzkohl. Musstest du dich neulich schon mal Zuckerrüben oder irgendwie Rübe erklären und dann warst du mit so wie dein Kopf unter der Erde. Also müsste sich eigentlich nur Kulages Kopf vorstellen.
Richtig, genau. Mit so einem sehr spitzen Kinn, mit dem spitzen Bart. Also wie so ein Spitzkohl, den es ja im Supermarkt gibt, nur hart und braun. So groß ist das Ding, ziemlich schwer, finde ich. Also was wiegt so ein Teil? 3 Kilo, 4 Kilo?
Nee, 700 bis 1000 im Schnitt. Ah, ich habe dir jetzt eine große mitgebracht. Aber
also nehmen wir an, das ist ein Kilo. Ich fand die schon relativ süß. Da kriegt man vielleicht so eine halbe Tasse Zucker raus.
Also man braucht circa 7 Zuckerrüben, sagt man, für 1 Kilogramm Zucker. Denn in so einer Zuckerrübe ist durchschnittlich 16% Zucker drin. Und wenn du jetzt einen Bauern fragst oder eine Landwirtin, sag mal, wie war denn die Zuckerrübenernte? Dann kommen wir erstmal an mit dem Ertrag. Also wie viel haben wir geerntet auf einem Hektar? Und dann mit dem Zuckergehalt. ne? Weil du kannst ja große Zuckerrüben ernten, wenn da am Ende wenig Zucker drin ist, dann hast du davon auch nichts.
Und dann sitzt ihr dann abends zusammen irgendwie so mit so einer Art, wie so eine Art Zuckerrübenquartett, spielt ihr dann und sagt, also ich habe Ertrag sowieso.
Und weil du mal davon ausgehst, dass die Landwirte sich so gegenseitig so in Konkurrenz stehen.
Nein, aber man will ja auch ein bisschen flexen, oder?
Danach werden wir nach dem Zuckergehalt bei der Zuckerrübenfabrik gezahlt und deswegen nehmen die natürlich auch Proben und schauen, wie der Zuckergehalt ist. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr die Ernte angefangen. Ich habe dir ja gerade gesagt, es gibt immer mehrere Termine. Und den frühen Termin hatten wir irgendwas mit 15%. Also das ist natürlich ein Verlust dann.
Okay. Und ist die Ernte jetzt beendet?
Nee, wir sind immer noch dabei. Teilweise liegen die Zuckerrüben ja auch bis Januar noch auf unseren Feldern. Und wir sind gerade noch mittendrin. Liegt natürlich auch an den Wetterverhältnissen. Ich muss schon wieder lachen, weil du immer sagst, man beschwert sich über das Wetter, aber man arbeitet ja nun mal mit dem Wetter. Ja. Und wenn es so nass ist und die Maschinen so schwer, dann kommen wir nicht aufs Feld. Ne? Ich habe dich jetzt extra mal verlinkt, wir beiden Digitals, auf einem Video, wo man sieht, wie ganz, ganz viele Trecker stecken geblieben sind und sich gegenseitig rausziehen. Ja. Und dann kommt der Trecker, der eigentlich den anderen rausziehen wollte, steckt auch wieder fest.
Ich also dachte erst, es wäre ein Video von Wacken gewesen, so, wo keiner mehr rauskommt, aber es war...
Das ist dann die Städter-Version.
Aber ist ja schön, dass auch den Profis sowas noch passiert. Aber man merkt so, Zuckerrüben sind so ein bisschen dein Steckenpferd, ne?
Ach, das ist schön, dass du es sagst. Ja, genau, ist eine wichtige Kultur von uns.
Und ihr macht das über mehrere Generationen. Man könnte sagen, ihr seid die Zuckerrüben-Dynastie von...
Wenn du das sagst.
Aber eine Zuckerrübenprinzessin oder Zuckerrüben sowie Kohlkönigin gibt's nicht bei euch?
In dieser Welt komme ich so gar nicht drin vor. Ich weiß, dass es sämtliche Königinnen und Könige gibt. Ich finde das toll, dass es diese Personen gibt, die dafür sich irgendwie einsetzen. Aber ich weiß nicht, ob es eine Zuckerrübenkönigin, König gibt.
Aber ich finde das gut, wenn das grundsätzlich auch Männer und Frauen machen.
Ja.
Dürfen.
Da habe ich einen coolen Twist gerade zu den Kartoffeln, die ich ja auch mitgebracht habe.
Ja.
Weil Kartoffeln haben ja immer weibliche Namen, größtenteils.
Das ist mir gestern auch aufgefallen. Sie heißen Linda, Gunda, Annabelle. Ja, wer denkt sich die Namen aus?
Ich finde es voll schön, teilweise voll die schönen Namen, ne? Annabelle?
Ja, Annabelle finde ich auch gut.
Was denkst du denn, warum die Kartoffeln diesen weiblichen Namen haben?
Vermute mal, weil es auch die Kartoffel ist.
Genau, das ist ein Grund. Also tatsächlich weiß man es gar nicht so genau. Einmal vielleicht, weil sie die Kartoffel eben heißt oder eigentlich weiblich ist. Und der andere Grund ist, den finde ich irgendwie witziger, weil früher die Züchter den schönsten Töchtern oder der Ehefrau danken wollten und dann die Kartoffeln nach der schönsten Tochter genannt haben.
Oh Mann, das ist ja toll. Stell dir mal vor, du wirst groß und du weißt, dein Name geht auf eine Kartoffel zurück oder umgekehrt.
Es gibt sogar, habe ich auch gestern gelesen, es gab eine Petition 2016. Ich habe extra dreimal nachgeschaut, ob das wirklich irgendwie am 1. April erscheint wurde, diese Petition. So als April-Gag, aber es war der Ernst von irgendwelchen Kartoffelfreunden, die gesagt haben, wir finden das unfair, dass 90% der Kartoffelnamen weiblich sind. Wir würden gerne auch männliche Namen bei den Kartoffeln haben.
Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, bei einer Kartoffel, die Jochen heißt, würde ich nicht so gerne zugreifen wie bei einer, die Gunda heißt. Also, ich weiß
das
nicht, warum.
Ich würde auch Jochen kaufen.
Ja?
Ja. Oder Horst.
Andreas vielleicht.
Okay.
Also bei Andreas einigen wir uns darauf.
Ja, neue Petition.
Gut, genau.
Alle Männlichen sollen jetzt Andreas heißen.
Die Frage ist Andreas dann festkochend, vorwiegend festkochend oder mehlig kochend?
Du bist eine harte Schale hier, festkochend.
Festkochend, ne?
Ja.
Darauf will ich jetzt zu sprechen kommen. Kartoffeln.
Mhm.
Das frage ich mich immer, wenn ich ein Rezept habe und da geht es darum, ja, kaufen Sie Kartoffeln mehlig kochend oder vorwiegend festkochend, wo ich so denke, ist das nicht eigentlich scheißegal, wenn ich jetzt diese Kartoffel nehme, die du mir hier mitgebracht hast, die ja wirklich gigantisch groß ist, die ist ja fast so groß wie ein Zierkürbis und ich spare mir jetzt den Spruch mit den Bauern und den Kartoffeln.
Komm, sag ihn, dann liegt der doch auf der Zunge.
Die dicksten Bauern haben die dümmsten Kartoffeln. So geht er, ne?
So geht er.
So aber das ist ja wirklich, das Ding ist so groß wie ein Zierkürbis. Unfassbar.
Mhm.
Ist das jetzt eine mehlig kochende, festkochende oder vorwiegend festkochende Sorte?
Das ist eine festkochende Speisekartoffel, die du da in der Hand hältst und sie ist die Sorte Bellana.
Oh, auch schon wieder so ein schöner Name.
Ja. Lager. Genau, wir bauen aber eigentlich grundsätzlich mit unserem Betrieb größtenteils Chipskartoffeln und Pommeskartoffeln an. Die haben wir jetzt nur wirklich für den privaten Gebrauch, so zwei Kisten, so einen Randstreifen haben wir noch mit Speisekartoffeln.
Aber aus dieser angelegt. Kartoffel könnte man Pommes machen?
Nee, sag ich ja gerade, Speise. Das ist eine Speisekartoffel.
Ach so, weil du sagst, Speise würde, ja klar, Chips sind ja auch eine Speise. Pommes ja auch.
Ja, ja, genau. Aber die haben nochmal andere Qualitäten. Nicht jede Kartoffel eignet sich für alles, deswegen gibt es ja diese Unterschiede.
Okay. Also die könnte ich jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt...
Also ich kann zum Beispiel ein witziges Beispiel, weil ich glaube, das erklärt das ganz gut. Unser Nachbar, der hat Kartoffeln geerntet und das waren Pommeskartoffeln. Und weil das so dorfnah war, sind natürlich irgendwann Dorfleute vorbeigekommen, die dann so angefangen haben, so die Kartoffeln, die der Roder nicht erwischt hat, dann aufzusammeln. Und es waren ja eigentlich Pommeskartoffeln. Mhm. Und dann haben die das gekocht. Und dann sind die Kartoffeln so richtig aufgegangen und kamen so oben aus dem Kochtopf raus, die haben sich also mit Wasser vollgesogen. Und dann haben die danach den Bauern angerufen und sich beschwert.
Die geklauten Kartoffeln und sich darüber beschwert.
Ja, sozusagen die geklauten, genau. Und so nach dem Motto, was sind das denn für Scheißkartoffeln? Und das liegt daran, dass die Kartoffeln mehlig kochend waren. Das ist auch eine Eigenschaft für Pommeskartoffeln. Und durch die Stärke und durch andere Sachen, die dann der Kartoffel passieren, eignen die sich einfach nicht so gut zum Kochen. Oder man muss halt nebenbei stehen und will daraus nur Püree machen oder irgendeine Suppe.
Und die festkochenden nimmt man dann hauptsächlich für Chips und Pommes?
Genau, also du bist gerade, kommst mal so ein bisschen durcheinander.
Ich komme total durcheinander.
Speisekartoffeln, Chips. Ja. Wir können ja mal so einzeln durchgehen, welche Kartoffel braucht. Also eine Chipskartoffel, die braucht das Kriterium, dass sie natürlich rund ist. Wir wollen ja runde Chipsparts essen sozusagen. Und es geht um die Farbe, also welche Farbe hat sie? Hat sie gelbes Fleisch? Genau, und sie muss die Qualität haben, eine bestimmte Größe haben, denn diese Verarbeitungsfabriken, die haben sich auf eine bestimmte Größe eingestellt. Und diese ganzen Förderbänder und so weiter.
Also die ganzen Schnibbelmaschinen und so.
Genau, die sind alle auf eine bestimmte Größe eingestellt. Und deswegen, wenn du zum Beispiel zu große Kartoffeln hast, die jetzt hier zum Beispiel du in der Hand gehalten hast, die würden uns da nicht angenommen werden, weil die gar nicht in diese Verarbeitungs-
Und musst du die per Hand sortieren dann?
Die werden per Hand sortiert, ja.
Ernsthaft?
Also wenn wir roden, genau, dann steht da eh meistens schon mal jemand mit oben auf dem Roder und sortiert Gammelige oder Steine oder Erdblöcke raus. Aber ja, meistens kommt hoffentlich von einem Feld ein sehr homogener Kartoffelbestand raus.
Okay, Chipskartoffeln. Pommeskartoffeln müssen ein bisschen länger sein, weil wir wollen ja alle die langen Pommes haben, ne?
Richtig, wir zu Hause bauen Pommes, Kartoffeln für McDonald's an.
Wirklich?
Mhm. Du guckst wie jemand, ich habe das neulich auch mal irgendjemand auf einer Party erzählt und dann kam auch so ein Erstaunen.
Ja, das ist so, man, also ich meine, wir sind alle damit groß geworden. Es gibt, das muss ich an dieser Stelle sagen, es gibt sehr viele andere Fastfood-Produzenten, Burger King, wie heißen die noch, die mit den Hühnern?
Irgendwas, ja.
KFC, Kentucky Fried Chicken, sowas zum Beispiel. Nur, dass das nicht heißt, wir machen Werbung. Aber Pommes natürlich bei McDonald's. Was ich spannend finde, ist, dass man ja als von Kindesbeinen an mit diesem Pommes irgendwie auch sozialisiert wird und dann kriegt das so eine Art, es wird so eine Art Kunstprodukt. Man weiß gar nicht mehr. Man stellt sich ja nicht eine Kartoffel vor, sondern man denkt, ja, irgendein Typ schüttet die aus so einem Plastiksack in die Fritteuse und dann sind das fertige Pommes, die schmecken lecker. Aber wie die da reingekommen, dass es irgendwann mal Kartoffeln waren, darüber denkst du nicht nach.
Dass da wirklich irgendwie ein Bauer hinter steht, der dafür arbeitet.
Und die aus dem Boden rausholt und die vorsortiert und dass dieser Landwirt du bist, finde ich faszinierend.
Vielen Dank, dass du denkst, dass ich das gerade mache. Ich sitze ja hier ganz viel im Studio. Ich habe jetzt bei der Kartoffelernte nicht mitgewirkt, aber ganz, ganz viele andere bei uns auf dem Hof. Deswegen.
Ja, und sag mal, ich habe ja im Laufe der Recherche sehr viel über Kartoffeln erfahren. Und ich habe mich erinnert, dass ich als kleiner Junge, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, bei meinen Nachbarn in der Nähe des Hofes meiner Oma, wo ich sehr viel Zeit als Kind verbracht habe, da gab es Nachbarn und da bin ich den Nachbarsjungen abholen gegangen zum Spielen. Er hat gesagt, ich kann nicht, ich muss im Keller Kartoffeln entkeimen. Mhm. Und haben wir da auf so einem Berg Kartoffeln im Halbdunkel gesessen und haben die Keime aus diesen Kartoffeln rausgepult. Weil man kann die zwar sehr gut lagern, aber man muss aufpassen, weil die, wenn da Licht rankommt, ist es doof für Kartoffeln, ne?
Genau, also die heutzutage, die moderne Kartoffellagerhalle, die erfüllt ganz, ganz viele Ansprüche. Da kannst du das Klima regulieren, da kannst du die Temperatur einstellen. Das ist einfach wichtig, dass sie immer gleichbleibend ist. Dann die Luftfeuchtigkeit, dann die Kartoffelkiste. Es ist so eine ganz besondere Holzkiste und so weiter. Und wenn irgendwas da nicht passt, dann gibt es da auch ein System, welches dann merkt, hey, hier, keine Ahnung, zum Beispiel Licht oder Feuchtigkeit oder das Klima passt gerade nicht, dann kriegt der Landwirt eine Mitteilung und kann das nochmal nachregeln, weil das so wichtig ist, wie die Kartoffeln gelagert werden.
Wie lange können die denn da lagern?
Was theoretisch. Glaubst, was
glaubst du? 2-3 Monate?
Tatsächlich ein Dreivierteljahr.
Oh.
Also eigentlich so lange, bis die nächsten Kartoffeln schon wieder geerntet werden und man dann auch wieder Platz schaffen muss. Ein Landwirt muss natürlich schauen, kann ich mir das überhaupt leisten? Ist auch teuer. Und muss natürlich auch auf den Markt schauen. Ne? Vielleicht lohnt es sich schon vorher, die Kartoffeln mal zu verkaufen. Aber es ist grundsätzlich ein Dreivierteljahr bei perfekten Bedingungen möglich. Und wie du gerade schon meintest, was passieren könnte, wenn irgendwas in der Lagerung falsch läuft, ist natürlich, dass irgendwas schimmelt. Oder dass die Kartoffeln so grün werden und sprossen. Und warum glaubst du, wird die Kartoffel grün?
Photosynthese.
Ja, genau.
Photosynthese. Ja, Photosynthese. Punkt. Das ist die Antwort. Genau, aber Dankeschön.
Ich suche gerade auch nach dem Fachbegriff Solanin. Diese grünen Stellen, und das ist tatsächlich ein bisschen giftig. Heutzutage haben wir das so gut gezüchtet, dass das eigentlich nicht mehr irgendwelche Auswirkungen auf unseren Körper hat, weil es in so einem kleinen Bestandteil ist, dass wir das nicht mehr merken würden. Weißt du aber, warum die Pflanze das macht? Das finde ich nämlich eigentlich ganz interessant.
Wegen Schädlingen?
Ja, wegen Fressfeinden.
Und das sind dann im Zweifelsfalle wir, Menschen.
Die wollen uns abhalten.
Ja.
Und finde ich eine interessante Zeitinformation, dass viele Hausmittelchens, die da empfohlen werden, wenn man irgendwie eine kleine Pflanze im Haushalt hat, die befallen ist von irgendwelchen Fressfeinden, dann kann man diese Kartoffelschale einfach auskochen und das Wasser dann verwenden für, ja, sozusagen als organischen Pflanzenschutz.
Weißt du, warum die Kartoffel das noch macht? Und jetzt hoffe ich, dass ich dich verblüffen kann.
Ja, heraus.
Die Kartoffel macht das, um Preise zu gewinnen. Denn
welchen kann sie denn gewinnen?
Im Jahre 2022 wurde die Kartoffel zur Giftpflanze des Jahres gewählt.
Yay.
Wegen ihrer giftigen Pflanzenteile, alles grün und die Keimlinge, sind giftig. Und deswegen ist sie das tatsächlich im Jahre 2022 geworden. Wir sind alle sehr stolz. Glückwunsch, Kartoffel, gut gemacht. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, okay, weil eigentlich das, was sie dann macht, wenn sie das darf, was sie eigentlich macht, nämlich wachsen, grün werden, das ist dann total doof. Das wollen wir eigentlich gar nicht, ne?
Ja, sie ist ja sie wächst ja unter der Erde. Also so viel Lichteinfluss hat sie da eigentlich nicht.
Ja.
Es sei denn, der Boden ist so trocken, dass der aufbricht und deswegen Sonnenstrahlen reinkommen. Und der Rest passiert eigentlich nur, weil wir sie falsch lagern.
Ja. Ne? So, die Kartoffeln sind jetzt also gelagert.
Auf was achtest du denn, wenn du Kartoffeln einkaufen gehst? Also
auf den Namen. Also tatsächlich, ja, ehrlich gesagt, ich kaufe nicht so viele Kartoffeln. Wenn, dann halte ich mich streng ans Rezept und wenn da steht mehlig kochend, dann kaufe ich die und dann nehme ich die und dann gucke ich, dass die schön sauber ist, dass ich mal nicht so viel putzen muss. Und manchmal
eigentlich, das finde ich immer richtig schade, weil diese sozusagen die Erde, die da noch drum ist, die schützt ja auch die Pflanze.
Ach so.
Also diese Haut, ne? Je mehr Erde, desto mehr Schutz. Und je sozusagen besser wir die waschen, desto empfindlicher wieder die Kartoffel.
Ah.
Ja.
Ah. Okay, weil ich denke natürlich irgendwie so, dann, wenn ich die dreckig kaufe, habe ich den ganzen Dreck dann im Topf.
In deinem Fingernagel. Ja,
ja, und so.
Blöd.
Ne? Ja, das ist nicht so schön.
Ich wollte natürlich hören, du hattest jetzt hier die Chance zu sagen, ich achte darauf, dass sie aus Deutschland kommen.
Ich werde
und wenn da mal eine angedutschte oder irgendwie ein kleiner Schaden bei ist, dann kann man die trotzdem mal mitnehmen. Weil das finde ich immer so schade, dass wir da alle so picky sind.
Nee, das habe ich von meiner Mama gelernt. Also Kartoffeln schälen habe ich wirklich von meiner Mama gelernt.
Ja?
So, ja, auch noch mit einem richtigen Messer, nicht mit dem Sparschäler, wie man das macht. Und da, das kenne ich auch von meiner Oma noch, da sind dann auch manchmal kleine schwarze Stellen dran, die prügelt man so raus und dann ist das so. Also ich finde das auch manchmal ganz schön anstrengend, so Kartoffelschälen. Macht mir keinen Spaß.
Lieber Nudeln.
Ja, oder lieber Pommes. Aber wenn du Lust hast, mal hätte ich...
Kartoffel kommst du nicht drum herum.
Nee, du kommst jetzt auch nicht um etwas drum herum. Ich habe ein kleines Kartoffelquiz für dich vorbereitet. Ich habe ein paar Fragen recherchiert und würde gerne von dir mal wissen, weil du bist ja eigentlich auch Kartoffelexpertin.
Super.
Aber vieles musst du nicht wissen, aber es wäre natürlich schon peinlich, wenn du es nicht weißt. Was glaubst du, wie viele Kartoffelarten gibt es weltweit? 1000, 5000 oder 7000?
Also ich weiß, dass es in Deutschland circa 200 Sorten gibt. Dann würde ich sagen 1000.
7000 Sorten gibt es weltweit.
Jawohl.
Irre, ne? Wie wird die Kartoffel in Südwestdeutschland noch genannt? Grundbirne, Grumbeere oder Arber?
Kannst du mir irgendwie zuzwingen, damit ich weiß, wo ich antworten soll? Oder du kannst es jetzt schon auflösen, ich weiß es nicht.
Es sind alles drei. Ja? Also es gibt Dutzende von Namen, aber das waren die drei
Skurrilsten. Eine Fangfrage war das auch noch
total
gewesen.
Jetzt kommt aber, wie heißen Kartoffeln bei den Hobbits in Herr der Ringe? Weißt du es noch?
Ja, das habe ich nie geguckt. Nee. Ich habe immer nur Harry Potter geguckt.
Töften. Jetzt kommt eine Frage, mit der habe ich alle verblüfft. Was enthält mehr Vitamin C? 100 Gramm Äpfel oder 100 Gramm Kartoffeln?
Wenn wir gerade hier, du hast ja gerade den giftigsten Preis ausgeschrieben. Also denke ich mal, dass der Apfel da gewinnt.
Leider nein.
Ja, ist doch gut, dann, wenn Kartoffel, die Kartoffel mal gewinnt.
Die Kartoffeln hat 17 Gramm auf 100 Gramm und Äpfel nur 10. Das Problem ist nur, man kann es nicht wirklich nutzen, weil die Kartoffeln müssen gekocht werden und beim Kochvorgang geht viel von dem Vitamin C kaputt und es ist auch viel in der Schale. In welchem Bundesland wurden die Kartoffeln als erstes angebaut? Also ich sag mal, in welcher Region?
Ich denke da, wo es sandig ist. Also hier, ja, das ist mir klar, es ist... Also Lüneburg zum Beispiel, die Gegend?
Bisschen weiter südlich, Richtung Harz. Mm. In Braunlage, in Niedersachsen. Deswegen gibt es tatsächlich in Braunlage noch ein altes Kartoffeldenkmal, auf dem steht, hier sind 1748 die ersten Versuche mit dem Anbau der Kartoffel gemacht worden. Der Name Kartoffelhecke erinnert...
Jetzt merkt man den Altersunterschied. Da hast du doch bestimmt Urlaub mal gemacht in Braunlage, bist da vorbeigestiefelt, hast ein Bild gemacht, hast gesagt, das merke ich mir.
Ich hab gegoogelt. Aber es ist tatsächlich so. Allerdings war das nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Ganz zu Anfang sind die ersten Anbauversuche ein bisschen gescheitert. Da wollten die Bauern das nicht. Aber später hat es dann geklappt. Übrigens, ganz zu Anfang ist die Kartoffel hierher gekommen, weil sie so schöne Blüten hat. Die wollten die gar nicht essen. Mhm. Spannend, oder?
Ja.
Kartoffel. Du bist Fan. Wie oft gibt es bei dir Kartoffel zu essen?
Früher, als meine Oma gekocht hat, noch sehr oft. In Auflaufform oder als Kartoffelpuffer oder sämtliche Formen, die sie sich da ausgedacht hat. Und jetzt eher weniger. Ich finde, weil wir essen auch zu Hause gar nicht mehr so viel Fleisch. Und ich finde, das ist ja eher so eine Dreier-Kombi, Kartoffel, Fleisch und irgendeine gute Soße und irgendein Gemüse. Ja. Wie oft denn bei dir?
Sehr selten mittlerweile. Also ich habe, bei uns gab es früher auch immer so das Dreierlei. Also irgendwie so ein Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und viel Salzkartoffeln. Und ehrlich gesagt, irgendwann war ich die Salzkartoffel so über. Und mittlerweile stelle ich aber wieder fest, wenn sie gut gemacht ist, so zum Beispiel zu Spargel, boah, ist so eine Kartoffel richtig geil. Oder zu Grünkohl, wenn die so in Butter und braunem Zucker so geschwenkt wird, weißt du? Da haben wir jetzt schon wieder den Link
oder
zu Zucker.
Auch, wir essen Weihnachten immer Fisch und dazu auch so eine Kartoffel mit Butter überlassen. Oh. Ist auch gut.
Ja. Jetzt sind wir schon fast wieder bei Rezepten für Kartoffeln.
Ja.
Toll. Ich finde Kartoffeln ganz toll und die Kartoffel hat viele Fans. Es gibt sogar einen Kartoffelsong. Willst du den mal hören? Habe ich im Internet gefunden. Das ist der Kartoffelsong.
Dass du hier alles vorbereitet hast.
Ja, Wahnsinn. Hör mal.
Wenn die Kartoffel nicht wär, blieb die Pommesbude leer und Kartoffelkäfer hätten keine Heimat mehr.
Bis eben waren wir so ein flotter Podcast und jetzt kommt hier so ein...
Das ist so, die Deutschen machen einen Kartoffelsong. Was soll schon schief gehen? Alles. So. Nein, aber ja, wir Deutschen sind große Kartoffelfans. Und es wird auch ein Getränk aus Kartoffeln gemacht. Der Schnaps, Wodka, wird auch aus Getreide, aber auch aus Kartoffeln gemacht. So. Jetzt haben wir wirklich fast alles abgedeckt, ne?
Ja.
Wann ist die Kartoffelsaison komplett vorbei?
Wir haben noch 20% im Boden. Und wir haben auch schon einen Verlust von 4 Hektar. Und zwar, weil der Biber uns dazwischen gekommen ist. Siehst du mal wieder. Die Natur hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar ist das ein Feld in der Nähe von Wettbergen. Und da hat der Biber irgendeinen Bach zugebastelt. Und dann ist das Wasser da angestaut und uns komplett übers Feld gelaufen.
Der Biber würde natürlich sagen, er hat es renaturiert.
So, und dann hat sich da die Stadt gedacht, okay, dann machen wir einen Bypass, damit das Wasser irgendwie besser abfließen kann, weil das auch bei den ganzen Bewohnern in den Keller gelaufen ist. Mhm. Und dann hat der Biber gesagt, ja, verarschen könnt ihr mich nicht. Dann mache ich euch auch zu.
Wirklich?
Ja, genau. Ich lache jetzt, eigentlich ist das echt schlimm. 4 Hektar ist viel Zeit und Geld, die wir in die Felder schon oder in das Feld schon gesteckt haben. Und das ist ein großer Verlust. Aber fand ich ganz interessant zu sehen, dass uns auch sowas noch passieren kann in den letzten Wochen, ne, vor der Ernte.
Früher hat man ja so diesen gemeinen Spruch gesagt, rettet die Bäume, esst mehr Biber. Heute müsste man sagen, rettet die Bauern, esst mehr Biber. Ne? Entschuldigung. Das sind so Boomer-Sprüche aus den 80ern. Ne? Aber das ist ja wirklich, wo Natur und Mensch aufeinandertreffen. Da ist auch ein bisschen Konfliktpotenzial. Ne?
Ja, was glaubst du denn, wie viel Tonnen ernten wir Zuckerrüben auf dem Hektar und wie viel Tonnen ernten wir Kartoffeln auf dem Hektar?
Warte, ich habe es recherchiert.
Blätter.
Auf dem Hektar, 10.000.
Er hat aufgegeben zu blättern.
Das kann ich schwer schätzen.
Ja. Soll ich drei Antwortmöglichkeiten geben? Okay, erstmal Zuckerrüben.
Ja.
20 Tonnen, 60 Tonnen oder 80 Tonnen?
80 Tonnen.
Richtig.
Wirklich?
Ja, roundabout, ne? Mal mehr, mal weniger. Aber das ist so der Durchschnitt. Ja.
Und Kartoffeln? Na, die sind kleiner, aber es passen auch mehr in den Boden rein. Deswegen würde ich mal sagen, auch so 80 Tonnen?
Nee, viel weniger.
40 Tonnen.
Also je nachdem, von welcher Kartoffel wir reden. Ich nehme jetzt mal die Pommeskartoffel oder Chipskartoffel. Da sind es so ungefähr 40 oder 45 Tonnen.
Ja.
Ja.
Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Spruch zurückkommen, das mit den Bauern und den Kartoffeln. Wo glaubst du, kommt das her? Hat das auch viel mit Glück zu tun, dass die Bauern manchmal so einen hohen Ertrag haben und man denkt dann, der kann das ja eigentlich gar nicht, aber der hat einfach Glück.
Wie heißt der Spruch, dass die dümmsten
Bauern haben die dicksten Kartoffeln?
Ernten. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wenn unter den Bauern so der Spruch, hey, ihr hattet irgendwie echt Glück. Da kannst du jetzt nichts für, das war kein Management, sondern du hattest einfach Glück.
Ich habe ja gleich noch eine kleine Bauernweisheit für dich. Mal gucken, ob du die kennst. Aber ich finde das spannend mit den Kartoffeln. Es geht ja jetzt auch so ein bisschen so die Jahreszeit der deftigen Mahlzeiten wieder los. Ich glaube, viele werden Kartoffeln essen, jetzt so wenn es Herbst wird, zum Grünkohl, haben wir ja gerade schon gesagt. Und es gibt Eintöpfe, Kartoffelsuppen mit Knoblauch, die auch sehr lecker sind und so. Und du warst ja auch in Südamerika, das hast du ja ganz einfach schon angedeutet, da wo die Kartoffel ursprünglich herkommt. Und hast du das Gefühl, dass die da ein anderes Verhältnis zur Kartoffel haben? Essen die da viel Kartoffeln oder ist das wie mit Kaffee? Weil manchmal erlebt man, dass da, wo der Kaffee hergestellt wird, die Leute gar keinen Kaffee trinken.
Nee, die Familie, wo ich gearbeitet habe, die haben auch sich darum gekümmert, dass ich jeden Mittag ein Essen auf dem Tisch hatte. Dafür habe ich ja da gearbeitet, kostenlos sozusagen. Und da gab es wirklich eigentlich jeden Mittag irgendeine Kartoffelspeise. Also zum Beispiel, das kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht, sowas wie Lasagne, nur dass es eben nicht diese Lasagneplatten sind, sondern wie so eine Art Kartoffelbrei. Und dann noch ein bisschen mit Mais gemixt und Hackfleisch.
Ah, also fand ich das auch ist ganz so ein, interessant. So ein typisch englisches Gericht. Mir ist jetzt der Name. Es gibt ein typisch englisches Gericht, das Hackfleisch und Erbsen und dann kommt Kartoffelbrei oben drüber und das ist in Auflaufform und dann wird es gebacken. Hat einen ganz typisch englischen Namen. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch, aber vielleicht weiß es jemand von unseren Hörerinnen und Hörern. Dann sagt mal Bescheid, schickt uns eine Nachricht.
Wollen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir unsere Hörer-Community nennen können? Wir hatten es ja schon mal kurz angeschnitten. Ich finde das ja immer schön, wenn wir nicht immer so spießig Hörer und Hörerinnen sagen müssten, sondern wenn wir irgendwie so eine Art Community-Namen hätten.
Hatten wir nicht schon was?
Wir hatten mal die kleine Überlegung, irgendwie sowas wie in die Richtung Gemischtes Hack, ist ja einer der bekanntesten Podcasts, keine Werbung. Und die nennen ja ihre Hackies und wir können sie Hektis nennen, von Hektar. Finde ich persönlich.
Finde ich auch gut, die Hektis.
Cool. Falls ihr jetzt uns zuhört und euch damit nicht identifizieren könnt, dann könnt ihr auch nochmal schreiben.
Ja.
Und was Besseres natürlich vorschlagen.
Ja, oder aber ihr findet es gut und unterstützt uns dabei. Hektis. Ich finde das eigentlich gut.
Hektis. Ich auch. Du bist auch ein Hekti und ich bin auch ein Hekti.
Wunderbar. Was für ein toller Podcast wieder.
Danke, Kuhlage.
Kartoffeln, ich durfte mal in einer Zuckerrübe lecken. Das ist wirklich toll. Da war wieder alles drin heute. Was zu essen, was zum Lernen. Wir hatten Tiere mit dabei. Und da habe ich jetzt auch noch einen tollen Tipp, wo wir gerade über Biber geredet haben. Biber, die den Menschen ärgern. Und ich habe gestern beim Durchseppen eine Reportage über Elefanten gesehen. Und da haben mir die Leute erklärt, dass Elefanten eigentlich fast die besseren Menschen sind, weil die sich in ihrem Sozialverband, in ihren Familien total umeinander kümmern.
Die werden ja auch als Gruppe immer Gedächtnis genannt.
Ja.
Das finde ich auch so schön.
Und der Chef von seiner Familie ist immer eine Frau, also eine Mama, eine Elefantenmutter, eine Elefantenkuh. Und die kümmert sich dann manchmal auch um andere Elefantenbabys, die Waisen geworden sind und adoptiert die dann, weil sie die Mutter kannte und mit der befreundet war. Verrückt, oder?
Das haben wir wieder total vermenschlicht, aber ja.
Es ist ein bisschen wirklich so.
Ich kann es nachfühlen.
Und um genau solche Geschichten geht es in einem großartigen Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte, liebe Hektis. Wie die Tiere heißt er. Kommt von Bremen 2 und es geht darum, wie Tiere so leben. Dass Tiere saufen, Tiere natürlich lieben und Tiere manchmal Mist bauen, adoptieren und auf Reisen gehen und verrückte Dinge tun. Und man fragt sich, warum tun sie das, so wie sie es tun und warum lassen sie Dinge? Und da gibt's einen Biologen, Dr. Mario Ludwig heißt der, und einen Journalisten, Daniel Kehler, und die unterhalten sich darüber. Und ihr glaubt gar nicht, was ihr darüber alles lernen könnt. Es ist faszinierend. Also, wie die Tiere, wenn ihr schon in der ARD-Audiothek seid, dann hört euch den auch mal an. Aber vorher hört ihr natürlich uns.
So nämlich. Und schreibt uns.
Ja.
Und teilt das auch noch, wenn ihr es gehört habt.
Ja, unbedingt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und ich bin schon gespannt, um was es da gehen wird. Ich habe ja noch was versprochen. Hier die Bauernweisheit, Maya. Ob die wirklich stimmt oder nicht. Pass auf. Und zwar heißt sie so.
Pass mal auf, ihr müsst, da fände ich auch interessant, wie gut ihr diese Rubrik findet, weil Kulager und ich kämpfen so ein bisschen mit unseren Rubriken. Ich hatte ja sonst immer die Ach-was-Rubrik. Heute darf er mal die Rubrik erwähnen. Und los.
Auf harten Winterszucht folgt gute Sommerfrucht.
Na? Ja, den gibt's. Ich glaube, den gibt's. Den hast du dir nicht ausgedacht, weil ich finde, so Bauernregeln haben immer so eine alte Sprache.
Ich bin ja selber schon alt, also das ist kein Argument. Aber es stimmt, ja. Die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern im Internet recherchiert und alles, was im Internet steht, stimmt. So. Aber tatsächlich habe ich die auf einer Bauernweisheitenseite gefunden.
Sehr gut, dann werden wir die bei Gelegenheit jetzt immer erwähnen, sind um eine Weisheit schlauer.
Ja, wieder was gelernt.
Was das? Sagen wir noch Tschüss, ja, Tschüssi.
Tschüss.
63 Hektar, von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.